Hallo und herzlich willkommen und Frage 1 an meinen Gast Christoph Daum. Was ist für Sie schlimmer, Anpfiff oder Abpfiff eines Spiels?
Der Anpfiff dieser Sendung ist natürlich ein absolutes Highlight für mich. Ich grüße herzlich alle Hörer und Hörerinnen und ich freue mich jetzt auf ein tolles Gespräch, wo wir sicherlich einiges erfahren werden, was noch nicht so in die Öffentlichkeit vorgedrungen ist. Also Anpfiff ist immer wieder das Spannende.
Auch im Fußball?
Auch im Fußball wie im Leben.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Christoph Daum, 4 Jahrzehnte Fußballtrainer.
Ja, und bei uns ist jetzt Anpfiff. Hallo Christoph Daum, schön, dass Sie da sind. Zuallererst, warum sollte auch jemand, der sich nicht für Fußball interessiert, in der kommenden Stunde dranbleiben und zuhören?
Weil der Fußball für mich auch in einer gewissen Art und Weise ein Kulturgut ist, was gesellschaftsschichtsübergreifend ist, was eigentlich jung und alt fasziniert, berührt. Das Leben ohne Fußball ist genauso wenig denkbar wie ohne Musik oder ohne Radio. Und insofern wird man wieder spannende Informationen generell über den Fußball bekommen und im Speziellen, was das Mitwirken von uns beiden, oder? Von Christoph Daum anbelangt.
Mhm. Herr Daum, jetzt fragen sich viele Fußballfans, was machen Sie eigentlich zurzeit beruflich?
Meine letzte Tätigkeit war die Nationaltrainertätigkeit in Rumänien. Danach habe ich erstmal mir auch wieder eine gewisse Auszeit, um Abstand zu bekommen, verordnet, habe aber in dieser Zeit mich sehr intensiv in der Traineraus- und Fortbildung engagiert, bin da für den DFB auf Kongressen tätig oder in der Fußballlehrerausbildung, habe darüber hinaus auch ein Entwicklungsprojekt in Indien begonnen mit einer Universität, die jetzt auch eine Sportfakultät einrichten will. Dort bin ich jetzt schon zweimal hingefahren, habe dort Impulse hinsichtlich der Trainerausbildung gegenüber den Lehrkräften und natürlich auch Demonstrationen mit den Sportstudenten gemacht, habe eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthochschule in Köln aufgebaut, aber wie in vielen Lebensbereichen ist durch Corona das dann alles erstmal auf Wiedervorlage gestellt worden. Also
ja, und Sie haben mir gerade im Vorgespräch erzählt, Sie kommen jetzt gerade aus Odelshausen. Das verwundert ein bisschen, Sie leben ja in Köln. Was haben Sie denn in Odelshausen gemacht, Herr Daum?
Ja, da ich ja auch mal als Lehrer an einer Schule tätig war, interessiert mich natürlich auch, wie das Leben heute an solchen Schulen abgeht, wie vor allen Dingen die Schulen mit der Inklusion zurechtkommen, welche zusätzlichen Herausforderungen das an die Lehrkräfte stellt, wie sie geschult werden, unterstützt werden.
Es geht quasi darum, wie behinderte und nicht behinderte Kinder miteinander unterrichtet werden.
Ja, genau, das ist der Fall. Und was ich sehr wohlwollend vernommen habe, dass dieses Miteinander zu einem verständnisvolleren Umgang zwischen Behinderten und Nichtbehinderten beiträgt. Und das fand ich schon bemerkenswert, wie die Schulleitung und die Lehrer dort sich dieser Herausforderung stellen. Und wenn ich dann schon mal da bin, dann werfe ich auch einen Blick in die Schulkantine. Als Botschafter der Deutschen Diabeteshilfe interessiert mich natürlich auch immer wieder die Ernährung der Kinder in der Schule.
Jetzt wussten wahrscheinlich die Schülerinnen und Schüler an dieser Schule in Odelshausen gar nicht, wer da kommt, weil natürlich ihre großen Erfolge in Deutschland schon ein bisschen zurückliegen. Das sind Kinder, die heute 14 sind, wissen das wahrscheinlich einfach nicht. Aber sagen wir mal, Leute, die ein bisschen älter sind und die sich vielleicht auch für Fußball interessieren, die werden Sie wahrscheinlich nach wie vor ansprechen. Auf welche Trainerstation werden Sie denn am häufigsten angesprochen?
Euer Ehren?
Ja,
Einspruch. Also, ich muss sagen, es ist ganz anders. Also,
ja?
Die Kinder, die mich jetzt richtig, wie Sie es festgestellt haben, gar nicht mehr so live kennen, weil ich nicht mehr im Tagesgeschäft bin, die kennen mich aber. Und die wollen heute alle ihr Selfie machen. Haben ja alle heute auch schon in der Schule immer wieder das Telefon dabei. Das wird ja vielleicht manchmal mehr genutzt als die Lehrkraft. Werden jede Menge Selfies geschossen. Ja, das gehört
ja
dazu.
Witzig. Und aber welche Trainerstation ist es denn, die nach wie vor so die meisten Wellen schlägt, wenn Leute auf ihre Tätigkeit zurückblicken?
In Köln natürlich, weil ich dort lebe, der SFC Köln. Ansonsten muss ich sagen, natürlich meine Trainerstation in der Türkei. Denn in der Türkei hat der Fußball noch eine viel, viel höhere Bedeutung, als es bei uns hier in Deutschland der Fall ist.
Das heißt, da werden Sie nach wie vor gefeiert von bestimmten Leuten. Sie waren ja Trainer in 3 Stationen. Sie waren bei Fenerbahce, Sie waren bei Beşiktaş und Sie waren bei Bursaspor. Also haben ja einige schon hinter sich gebracht in der Türkei.
Richtig, also ich habe 1993 mein erstes Engagement gehabt. Und Hintergrund war dafür einfach, ich glaube, Sie können sich auch noch, wie auch einige Hörer daran erinnern, damals dieser grausame Brandanschlag in Solingen auf die Familie Gensch, wo es auch zu einigen Todesfällen kam. Und in Deutschland bilden sich dann Lichterketten der Betroffenheit. Das ist ja immer wieder etwas, was uns auszeichnet, eine temporäre Betroffenheit. Und dann geht man wieder zum Alltag über. Und dann habe ich zu meiner Familie gesagt, wir fahren jetzt mal nicht nach Portugal, Spanien in Urlaub, sondern in die Türkei. Wir zeigen den Türken mal das, was sich dort in Solingen abgespielt hat. Das sind nicht die Deutschen, es gibt andere Deutschen. Wir zeigen mal die andere Seite der Deutschen. Habe aber dann wieder festgestellt, in so einem 14-tägigen Urlaub kannst du nichts groß bewirken. Und dann habe ich gesagt, okay, um auch dort ein Bild der Deutschen zu zeichnen, was eben dem widerspricht, was in Solingen abgespielt hat, gehst du mal dahin und arbeitest mal da. Und dann bist du auch mal wirklich richtig in der Art und Weise involviert, wenn du ein Haus beziehst, dass du dann eben auch mal das Telefon anmeldest, also aufs Fernmeldeamt gehst. Auch sonst habe ich direkt in einer türkischen Community gewohnt und bin auch nicht in irgendwie so ein
deutsches Villenkomplex, wo nur Deutsche wohnen.
Ja, das ist draußen in Tarabia. Nee, ich bin in Attila Levent geblieben und habe dort dann eben auch nicht nur als Trainer gewirkt, sondern habe auch Kurban Bayram, Sheker Bayram, die größten Feste, die es dort gibt, mit meinen türkischen, ich sage es immer, Brüdern und Schwestern gemeinsam gefeiert. Ich bin also auf die anderen zugegangen, habe mich dort integriert. Und
sind ganz nebenbei auch noch dreimal türkischer Meister geworden
mit ihren Mannschaften.
Hat auch nicht geschadet, dass sie da quasi Anschluss gefunden haben.
Zu Gast bei Achim Bogdan.
Christoph Daum, immer am Limit.
So heißt seine gerade erschienene Autobiografie. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Ihr Leben und Ihre Karriere aufzuschreiben, Herr Daum?
Eigentlich bin ich dazu fast getrieben worden, mehr als ermuntert. Ich hatte einen Journalisten, Nils Bastek, der auch diese ganzen Unterlagen, die ich zusammengetragen habe, in einer wunderschönen Form als Buch zusammengefasst hat. Also dieser Sprachduktus, diese Dynamik und was sich in das Buch reinzieht, das ist auch Nils Bastek geschuldet. Es war so, dass er eben sagte, Sie haben ein so spannendes, faszinierendes, ereignisreiches Leben hinter sich. Ich muss noch mal aufschreiben. Und er ist dann eben permanent zu mir nach Hause gekommen und ich habe immer gesagt, ich schreibe kein Buch. Und dann kam noch dazu, dass auch meine Kinder oder Freunde, wenn wir irgendwo zusammen waren und ich erzählte dann Anekdoten aus meinem Fußballleben, sagten, das musst du doch mal aufschreiben, das muss doch mal geschrieben werden, das muss doch mal anderen zugänglich gemacht werden. Und ich sagte dann immer wieder, also vorsichtig, also viele, die in dem Buch dann vorkommen, die leben noch, das hagelt nur Klagen. Also ich lasse da lieber die Finger davon. Nein, musst du machen, das kriegt man auch rechtlich so hin, dass es nicht angreifbar ist. Und dann hat der Bastek ein Kapitel geschrieben, das habe ich dann Freund, der bei auch einem anderen Verlag arbeitet, als dem, wo jetzt das Buch veröffentlicht worden ist, gezeigt. Und er sagte, Mann, klasse geschrieben, toll, das zieht dich rein, das wird bestimmt ein gutes Buch. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schreib mal ein bisschen was. Dann habe ich so ungefähr 1000 Seiten vorgeschrieben, habe die in Herrn Bastek zukommen lassen. Der hat die dann auch.
Er hat aber gekürzt, hat nicht noch länger draus geschrieben.
Auf 400 Seiten gekürzt, aber dann kam der Verlag nochmal dazu, dann kam die Rechtsabteilung nochmal dazu und da wurde nochmal reichlich gekürzt und jetzt in etwas über 300 lesenswerte Seiten rausgekommen.
Aber es ist nicht so wie mit der Autobiografie des ehemaligen 60er-Trainers Werner Lorand. Der hat über seine Autobiografie gesagt, vieles, was darin steht, ist auch wahr.
Nee, ich habe jetzt hier, ist eigentlich wie so wirklich ein spannender Roman, aber die Romanfigur ist nicht fiktiv, sondern ist echt, das bin ich. Und insofern ist das wahrheitsgemäß, weil wir auch unheimlich viele Interviews geführt haben. Wir haben auch viele Texte den Wegbegleitern zukommen lassen, die nochmal drüber schauen konnten, auch noch mehr eigene Sichtweise mit erläutern konnten, sodass es nicht nur meine Wahrnehmung ist, weil wir liegen auf diesen sogenannten Erinnerungsoptimismus und im Rückblick verklären wir dann einiges. Und darum wollte ich nochmal eine Überprüfung haben, um wirklich Dinge so zu schildern und zu beschreiben, wie sie gewesen sind, mit einer ja, gefühlsmäßigen Beschreibung, die eben sonst in der Berichterstattung nicht so der Fall ist.
Wobei immer noch besser Erinnerungsoptimismus als Erinnerungspessimismus. Das wäre ja auch schlimm, wenn man zurückschaut und alles schlimm gefunden hat, was passiert ist.
Ja, das wäre dann die negative Form. Aber in der Tat ist der Mensch eigentlich so gestrickt, dass er eher zum Erinnerungsoptimismus neigt statt Pessimismus. Weil wenn wir dieses Phänomen nicht in uns tragen würden, dann hätten wir, glaube ich, viel mehr Neurotiker um uns herumlaufen, als das jetzt der Fall ist. Also lassen wir lieber den Erinnerungsoptimismus bei uns walten. Der ist für unsere Gesundheit sicherlich vorteilhaft.
Der Titel Immer am Limit, ist das schon quasi die Zusammenfassung Ihres Lebens oder Ihres beruflichen Lebens?
Immer am Limit, diesen Titel haben wir insofern gewählt, weil ich immer ein Vorreiter war, übers Limit hinausgegangen bin sogar. Ich habe die Latte immer ein Stückchen höher gelegt, als ich selber oder wir selber springen konnten. Und so nach dem Motto, er hatte nichts Außergewöhnliches erreicht, weil er es nicht riskiert hat. Aber ich habe immer alles riskiert und ja, das war eben immer wieder dieser schmale Grat am Limit, den ich oft gegangen bin.
Sie galten ja auch und gelten als Motivationsguru, als einer, der tatsächlich es schafft, gerade jetzt die Spieler tatsächlich durch auch bestimmte Tricks und Impulse zu motivieren. In Erinnerung bleibt zum Beispiel, dass Sie mit Spielern über Glasscherben gegangen sind in Leverkusen. Wie haben denn die Spieler darauf reagiert?
Ja, ablehnend. Ist ja ganz normal. Weder Sie würden noch barfuß über Glasscherben gehen, noch ich. Und noch würde ich das unseren Hörern raten, also nochmal ganz deutlich. Keiner sollte jetzt irgendwo nach dieser Sendung barfuß über Glasscherben laufen. Da brauchst du natürlich schon eine Anleitung zu und auch eine entsprechende Vorbereitung, sonst wird das ein reines Blutbad. Aber ich habe diesen Weg gewählt, weil meine Spieler, die waren eigentlich nicht so offen für mentales Training. Und ich sage, mentales Training ist heute genauso wichtig wie physisches Training, wie taktisches Training. Und dazu hatten sie aber oft dann nicht mehr so die Bereitschaft aufgebracht. Da habe ich überlegt, wie kriege ich sie eigentlich motiviert, eben auch sich mental im Training auseinanderzusetzen. Und dann habe ich mich mit einem Mentaltrainer beschäftigt, die mir dann verschiedene Vorschläge gemacht haben. Und so kam auch dieser aberwitzige Vorschlag mit den Glasscherbenlaufen. Und das habe ich auch abgelehnt. Und dann hat er mir das erklärt, sagt er, das machen nachher die Spieler. Nee, glaube ich nicht. Ja, komm, mach's mal selber. Dann habe ich selber gemacht. Also ich würde von meinen Spielern nie etwas verlangen, weil ich nicht selber irgendwo schon mal gemacht oder in ähnlicher Form erlebt habe. Und ich habe gesehen, wirklich faszinierend. Dann habe ich den Spielern das gesagt. Und die Spieler natürlich, wie auch ihre verständliche Reaktion, Trainer, das machen wir nicht. Sie können von uns so viele Dinge verlangen. Wir sind ihnen immer gefolgt. Aber hier ist Schluss, das machen wir nicht, sage ich. Okay, genau das wollte ich erreichen, dass ihr das ablehnt und sagt, das haltet ihr für unmöglich. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie man mit einem mentalen Programm sein Denkapparat, was der wichtigste Muskel im Körper ist, der hängt nämlich zwischen den Ohren, wie der geschult und beeinflusst werden kann. Und ihr macht etwas, was ihr für unmöglich haltet. Nö, machen wir nicht. Aber dann wollen wir sehen, haben das Programm durchlaufen. Dann sind die Spieler über die Glasscherben gelaufen. Und die haben gesagt, Trainer, ich glaube nicht, ich habe etwas gemacht, was ich für unmöglich hielt. Ja, jetzt verstehst du mal, wie wichtig mentales Training ist. Beschäftige dich damit. Und danach hat sich über die Hälfte der Mannschaften der Spieler mit mentalen Training beschäftigt. Und das war eigentlich das Ziel, weil du musst im Fußballbereich nicht nur den Körper erreichen, sondern auch mit die Psyche des einzelnen Spielers und der gesamten Mannschaft. Und das habe ich mir immer wieder vorgenommen und auch in vielen Bereichen sehr gut erreicht und umsetzen können.
Jetzt war ja dieses Buch auch die Möglichkeit, im Prinzip so nochmal das eigene Leben Revue passieren zu lassen. An welchen Stellen mussten Sie denn grinsen? Wann haben Sie auch ein bisschen geschmunzelt, als Sie so über Ihr Leben geblickt haben?
Eigentlich gibt es viele freudvolle Momente, wenn ich daran denke, wie ich von einzelnen Spielern unterstützt worden bin. Ich erinnere mich noch sehr gut dran, als ich eigentlich als junger No-Name-Trainer beim 1. FC Köln als Interimslösung angefangen habe. Und der 1. FC Köln hatte bis dahin eigentlich immer sehr namhafte Trainer. Und jetzt war auf einmal so ein Trainer dort am Ruder, der selber kein Profi war, der selber keine Nationalspieler auf dem Rücken hatte.
Sie kamen quasi als Co-Trainer und ihr erster Trainer damals, Georg Kessler, hat nicht mal ihren Namen gekannt. Er hatte immer Herr Daun zu ihnen gesagt, mit N statt mit M. Also sie waren ein Nobody quasi.
Ja, und sie haben das Buch sehr aufmerksam gelesen, also finde ich sensationell. Richtig. Und in dieser Phase, als der Erz FC Köln auf Trainersuche war, dann kam auf einmal ein Spieler wie Harald Schumacher. Und Harald Schumacher, wer Köln kennt, zur damaligen Zeit gab es den Kölner Dom, Willi Milovic und Harald Schumacher.
Genau, also, genannt Toni von den meisten. Die meisten kennen ihn als Toni Schumacher.
Richtig, ich bin einer der beiden, die ihn Harald nennen dürfen. Und der sagt dann...
Der andere bin ich, Harald.
Und der sagt dann, was soll die Trainersuche? Und da sollte noch der Paul Czernay, war dann der Hauptkandidat, der in Köln dort Cheftrainer werden sollte.
Der früher mal bei Bayern war, so ein Typ mit Einstecktüchlein.
Ja, und da hat Harald gesagt, wenn der hierher kommt, den binde ich an seinen Seidenschal hier im Stadtwald an Baum fest. Der braucht uns überhaupt nichts zu erzählen. Wir haben den Christoph Daum, der macht das gut. Der macht den Einzelnen besser, der macht die Mannschaft besser. Er hat uns wieder Selbstvertrauen gegeben. Wir sind wieder eine Erfolgsspur zurück. Der kennt uns und den Club und das Umfeld genau. Wir wollen, dass der Cheftrainer wird. Und das war natürlich ein wahnsinniges Machtwort von dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Das war Harald Schumacher damals. Und das hat mir unheimlich imponiert. Und wenn ich heute noch dran denke, kann ich heute noch ein bisschen darüber schmunzeln. Ja.
1:1 der Talk auf Bayern 2 ist hier. Und bei mir zu Gast ist heute Christoph Daum, Fußballmeister, Trainer in 3 Ländern und beinahe Bundestrainer im Jahr 2000. Er war schon ernannt, aber dann, dazu kommen wir später. Herr Daum, die meisten verorten Sie in Köln am Rhein, in NRW, aber Sie sind ganz woanders geboren, nämlich?
Im beschaulichen Erzgebirge in Sachsen. Ich bin also, wie man es auch hört vom Akzent, ein echter Sachse.
Das überrascht vielleicht viele. Sie sind nämlich als Kind, aber dann schon um nach NRW, nach Duisburg, im Alter von 6 Jahren. Wie kam das zustande?
Also es war damals ja schon so, dass bis auf Berlin die Grenze dicht war. Du konntest nur noch über Berlin, über einen Passierschein von Ost nach West, auch mit einer entsprechenden Begründung. Und das war bei mir eben eine Familienfeier in West-Berlin. Und dann bin ich über die Luftbrücke Berlin-Hannover aus dieser heutigen DDR, damals noch SBZ, sowjetische Besatzungszone, geflohen. In eine Region, die mir völlig unbekannt war. Und ich hatte auch meine Probleme, mich dort entsprechend einzuleben. Ich kam aus dieser beschaulichen, ländlichen Gegend, Oelsnitz im Erzgebirge. Nebenan hast du noch einen Schmied gehabt. Da war ich noch mit dabei, wenn er die Pferde noch mit Hufeisen beschlagen hat. Und auf der anderen Seite gegenüber hast du einen Bauernhof, wo du alle Grundnahrungsmittel dir besorgt hast. Und das war fast so ja, eine Dorfgemeinschaft wie eine Großfamilie. Jetzt kamst du auf einmal ins Ruhrgebiet. Ruhrgebiet, Melting Pot, wo die ganzen Umsiedler hinkamen, wo noch Flüchtlinge, Vertriebene zusammenkamen oder auch schon die ersten Gastarbeiter, es ging ja auch schon wieder um den Wiederaufbau, zusammenkamen. Also ein Gemisch, das ich so gar nicht kannte.
Ja, und hatten Sie denn da noch einen sächsischen Akzent? Haben Sie noch sächsisch gesprochen, als Sie dahin sind?
Ja, freilich.
Und wie haben die darauf reagiert? Waren
die haben mich gehänselt. Ja. Die haben mich gehänselt. Also es ist ja ganz klar, also, damals war in der Schule, es ist nicht so, dass die Lehrer dich da irgendwo geschützt oder unterstützt haben. Und dann habe ich mit meiner Mutter wirklich in mühseliger Kleinarbeit mir dann diese Laute, die oft im Sächsischen verkehrt ausgesprochen werden, D und T, G und K und immer wieder Worte aufgesagt, bis ich dann halbwegs diesen sächsischen Slang eliminiert hatte. Und heute merkt man vielleicht noch ein bisschen so Ruhrgebiet, Platz sagen einige, Kölsch spreche ich auch nicht, wenn ich in Köln bin und sage, dann sagen meine Kölner immer zu mir, hören Sie ab, bloß ich Kölsch spreche. Und das kann ich auch nicht richtig, also das habe ich mir mit meiner Mutter wirklich abtrainiert.
Mhm. Ihr leiblicher Vater ist relativ früh gestorben, den haben Sie gar nicht eigentlich kennengelernt, jedenfalls nicht bewusst, oder?
Ja, bedauere ich sehr. Weil zuerst ist meine Mutter, mein leiblicher Vater und mein älterer Bruder nur mit dem Koffer in den Westen rüber. Ich war noch bei den Großeltern bis 1960. Und er hatte sich dann 1958 als Hauer unter Tage, also er hat im Bergbau gearbeitet, im Schacht Westende als Hauer, hat er sich eine sehr schlimme Verletzung zugezogen, an der er dann auch gestorben ist. Und kurz vor seinem Tod wollte nochmal seinen Jüngsten sehen, im Krankenhaus besucht. Und naja, so als Kleinkind, da muss ich sagen, da habe ich nicht mehr so sehr zu meinem Bedauern so intensive Erinnerungen, die größten Erinnerungen, da hört sich jetzt vielleicht so platt an, das waren so die Schnabeltasse, die er zum Trinken benutzt hatte, weil er nicht mehr motorisch so eine normale Tasse benutzen konnte. Und er hat dann auch nur geweint. Und meine Mutter hat dann auch gemerkt, dass es für ihn eine sehr seelische belastende Situation ist, dass er jetzt vielleicht zum letzten Mal seinen Sohn sieht und in absehbarer Zeit sterben wird. Und er hat mich dann aus dem Zimmer rausgenommen, damit er sich halbwegs wieder beruhigt. Und größte Bewunderung habe ich natürlich für meine Mutter, wie die das alles dann geregelt und überstanden hat.
Sie sind da mit Stiefvater groß geworden. Was war das für ein Familienklima? Was haben Sie da erlebt in Ihrer Kindheit?
Da gibt es unterschiedliche Phasen. Unser Stiefvater dann, der war handwerklich sehr begabt. Und ich muss sagen, von denen habe ich eigentlich fast alles Handwerkliche gelernt, weil wir konnten uns damals auch keine Handwerker groß leisten. Wir hatten keine finanziellen Mittel. Und dann haben wir eben gemauert, geschweißt. Wir haben eigentlich alle Dinge, wo du heute unterschiedliche Handwerker nach Hause bestellst, selber erledigt. Insofern bin ich meinem Stiefvater dankbar, was er mir an handwerklichen Fähigkeiten mitgegeben hat, sodass ich viele Dinge selber machen kann oder auch beurteilen kann, was es bedeutet, Handwerker zu sein.
Sie schreiben aber auch in dem Buch, dass es auch so eine Art von, ja, immer wurde gearbeitet. Arbeit war auch echt so ein riesengroßes Thema. Und eigentlich zieht sich das ja fast durch Ihr Leben, auch so eine Art von, ja, so ein Arbeitswut fast schon so. So wirkt es von außen. Sie sind jemand, der wirklich alles so 120-prozentig macht. Kommt das daher?
Ja, wenn Sie jetzt hier in dieser Sendung mir mitteilen, wie ich mit 50% denselben Erfolg erzielen kann, ich bin sofort auf Ihrer Seite. Das wäre ja großartig. Nur, ich habe es nicht anders gelernt. Ich weiß eben, dass auch der Arbeitseinsatz, der Arbeitsaufwand eine der Erfolgssäulen, Erfolgsfaktoren ist. Das ist nicht alles. Also du kannst auch sehr fleißig sein und nicht den unbedingten Erfolg haben. Es gehört auch noch immer wieder so der Glücksquotient auch in einigen Situationen mit dazu, die Unterstützung von anderen mit dazu, denn es ist keine One-Man-Show, aber in der ersten Linie, muss ich sagen, hast du natürlich eine Art Vorbildfunktion. Und wenn ich nicht mit dem massiven Arbeitseinsatz vorangehe, was soll ich denn von meinen Mitarbeitern verlangen? Insofern habe ich eben immer gesagt, starte mit 180%.
Ach, sogar nicht nur 150, sondern gleich 180. Fußball spielt ja im Ruhrpott traditionell eine große Rolle. Und das war vermutlich bei Ihnen auch so in der Kindheit. Wer waren denn so Ihre Helden? Sind Sie ins Stadion gegangen als Kind? Haben Sie mal irgendwie, keine Ahnung, MSV Duisburg angeschaut? Meidericher SV damals
noch? Sehr gut, noch die Kurve gekriegt. Also ich war in der Beste in der Straße, richtig, da spielte der Meidericher SV. Und da war dann, sagen wir mal, mein Idol Hartmut Heidemann, Eier Krämer, Manfred Manglitz. Und ganz große Ikone war auf dem Flügel Helmut Rahn, Boss Rahn. Mhm. Im ersten Bundesliga-Jahr wurde auch der Meidericher SV deutscher Vizemeister, 1. FC Köln wurde damals deutscher Meister. Und dann sind wir dann, wir hatten ja kein Geld für den Eintritt, sind wir irgendwie an den Ordnern vorbei über den Zaun oder wenn ein Loch war, unter dem Maschendrahtzaun durch und haben dann irgendwo paar Blicke auf unsere Stars erhascht, haben dann diese Eindrücke mit nach Hause genommen und dann sind wir gleich auf dem Bolzplatz und haben dann versucht, einige Dinge imitieren, nachzumachen. Also wir hatten da schon unsere Idole am Meidericher SV, ja.
Und das heißt, es waren aber auch klassisch wahrscheinlich so Plätze, wie man sie sich jetzt im Ruhrpott vorstellt, also so Aschenplätze, so rote Aschenplätze.
Jetzt sprechen Sie ja fast schon über wirklich hochklassige Plätze. Ich bin noch aufgewachsen auf den schwarzen Hochofenschlaggeplätze. Das heißt also, diese Plätze, da musst du Hochofenschlagge kennen, die war gemahlen und die war zum Teil wie Glas. Könnte jetzt noch mit meiner Hose hochkrempeln, da hast du heute noch.
Ach, lassen Sie sich, Herr Daum, lassen Sie sich
an. Wieso? Wäre für Sie interessant. Das ist ja nur ein Beleg, das, was ich Ihnen jetzt hier erzähle. Und da siehst du heute noch die schwarzen Spuren, die diese schwarzen Ascheplätze
in die Narbe rein quasi.
Ja, das kriegst du nicht mehr raus. Also damals gab es ja noch dieses furchtbare Jodzeug, das gebrannt wie Sau, aber der Dreck ging auch nicht raus. Dann kam Kernseife drauf und später Wasserstoffsuperoxid. Das war aber schon viel später, aber es ging nicht mehr raus. Und was Sie eben angesprochen haben, als dann die roten Sandplätze kamen, das war für uns
Luxus.
Roter Rasen. Roter Rasen haben wir die genannt. Und das war für uns also schon wahnsinnig ein Aufstieg, auf diesen Plätzen dann zu spielen.
Ja, Sie hätten sogar fast selber als Spieler Karriere gemacht, hätten ein Angebot gehabt von Bayer Leverkusen, damals noch zweite Liga. Also Sie waren richtig guter Abwehrknochen damals, aber den letzten Schritt haben Sie nicht gemacht. Warum?
Das war, glaube ich, auch situativ bedingt, weil ich hatte mit Leverkusen eigentlich mich so weit geeinigt, dass ich auch in die Profimannschaft mit reinkomme. Dann gab es aber einen Trainerwechsel, der neue Trainer wollte einen anderen Spieler haben. Dann kann man zumindest sagen, alles, was wir vertraglich vereinbart haben, bleibt bestehen, aber du spielst in der zweiten Mannschaft, aber zu denselben Konditionen. Und die spielten damals in der Landesliga und das war damals, so habe ich es jedenfalls gesehen, unter meiner Würde, das ging gegen meine Ehre. Ich hatte meinen alten Verein schon gekündigt, auch mit der Aussicht, in den Profifußball zu wechseln. Und mit dieser Erfahrung habe ich gesagt, Profifußball kann mir gestohlen bleiben. Ich setze voll auf Studium, gehe in die Amateurklasse, das nannte man damals ja auch noch Nettoklasse, war mit dem Finanzamt hatten wir noch nicht diese Probleme, die sich heute ergeben, da wurde wirklich noch netto gezahlt und damit konnte ich natürlich mein Studium finanzieren und gleichzeitig auch noch weiter Fußball spielen. Und habe dann auch Anfragen, die ich später hatte, von Rot-Weiß Oberhausen, Union Solingen und von anderen Zweitligavereinen dann abgelehnt, weil ich dann einfach meine Ausbildung und mein Studium präferiert habe.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Christoph Daum, 4 Jahrzehnte Fußballtrainer.
Ja, darum wissen Sie noch, wie es sich angefühlt hat am allerersten Tag als Bundesliga-Trainer in Köln im September 1986 mit 32 Jahren, ganz jung eigentlich.
Es ist fast noch wie gestern präsent, dieses Gefühl. Es ist wahrscheinlich so wie in der Liebe das erste Mal, wird wahrscheinlich auch ganz massiv noch gefühlsmäßig und auch gedanklich präsent sein. Ja klar, da bin ich mit dem Arsch auf Grundeis gegangen. Das war ja überhaupt nicht mein Metier so. Und auf einmal warst du verantwortlich für Superstars in meinen Augen. Warst du verantwortlich, das Publikum in einer gewissen Art und Weise zufriedenzustellen. Die Medien, die strömten auf dich ein, die waren für mich völlig die Unbekannten. Das war ein Gefühl, wo ich sagen würde, ja, da habe ich weiche Knie gehabt.
Aber es ist ja gut gegangen. Sie haben den Verein relativ weit unten übernommen und dann tatsächlich zweimal zur Vizemeisterschaft geführt. Und das den ersten FC Köln, das muss man sich heute mal vorstellen, der ja irgendwie ziemlich rumkrebst. Sie sind sogar 4 Jahre da geblieben. Also eigentlich eine wahnsinnige Bilanz. Was hat denn das gemacht, die erste große Siegesserie? Wie hat sich das angefühlt?
Zu sehen, dass dein Training, deine Ansprache, deine Maßnahmen, deine Matchpläne aufgehen, nicht nur in der Jugend, aber jetzt auch im Profifußball zu sehen, wie Matchpläne aufgehen, wie man Erfolg vorbereiten kann, wie man Spieler besser machen kann, wie man Mannschaften zusammenfügen kann, dass du wirklich da ein Füreinander auf dem Platz hast und nicht nur nebeneinander, miteinander. Das waren großartige Rückmeldungen, die ich bekommen habe, Bestätigung für meine Arbeit, denn ich war damals ziemlich alleine. Ich hatte noch nicht mal einen Assistenztrainer. Es ist unvorstellbar. Also diese Funktionsteams, die wir heute haben.
Heute gibt es einen ganzen Bus voll mit irgendwie einem Sprinttrainer und mit was weiß ich was für jeden Stürmertrainer, Torwarttrainer, Torwarttrainer, Assistent und so weiter.
Ja, das Funktionsteam zum Beispiel der deutschen Nationalmannschaft war bei der Weltmeisterschaft in Russland mit 63 Personen bestückt. Ja, und da sind 23 Spieler von. Also man kann ja jeder nachrechnen, wie viel Funktionsteam das ist. Das war damals undenkbar, auch heute auf Vorträgen schildere ich manchmal so, die angehenden Fußballlehrer schauen mir immer wieder so an, als würde ich da aus prähistorischen Zeiten etwas vortragen, ist noch gar nicht so lange her.
Ja, und im Prinzip begann dann auch ein Auf und Ab. Sie haben irrsinnige Erfolge gefeiert und sie sind aber immer wieder auch gefallen. Das ist fast so ein bisschen so ein Muster, wenn man so auf ihr Leben blickt, dass dann bei Köln sie entlassen wurden. Und zwar eigentlich ganz schmählich. Sie hatten gar nichts verbrochen, waren super mit dem Verein, waren bei der Weltmeisterschaft in Italien 1990 und dann kommen Vereinsvertreter und schmeißen sie raus. Hat sie völlig unvorbereitet getroffen, muss auch echt ein Schlag gewesen sein.
Ja klar, aber ich würde auch da Verhalten widersprechen. Ich bin nicht gefallen.
Worden.
Ja, das war unglaublich. Das ist heute noch der Witz des Jahrhunderts, was der Vorstand damals versucht hat zu konstruieren, was den 1. FC Köln nicht nur sportlich dann unheimlich Substanz gekostet hat, sondern auch in der Vertragsauffindungssituation viel Geld. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben richtig Geld verdient mit dieser Abfindung. Guten Anwalt gehabt und der FC, wie gesagt, hat nicht nur finanziell, sondern auch dann im Laufe der weiteren Jahre nur noch sportliche Nachteile gehabt.
hat er später dann nochmal geholt, als man dann aus der zweiten Liga wieder aufsteigen
wollte. Ja, da war ja wieder Not am Mann und da habe ich dann auch wieder gerne geholfen, weil der 1. FC Köln für mich natürlich auch eine Herzensangelegenheit war. Für einen anderen Zweitligisten hätte ich das nicht gemacht.
Also Herr Daum, ich denke mir das ja so oft, wenn man so auf die Bundesliga blickt, also spätestens wenn die Liga im August beginnt, dann spätestens im September fallen die ersten Trainer. Das ist immer so. Dieser Fußballtrainerjob ist auch irgendwo ein bisschen gelebter Masochismus, wenn man es betreibt, weil man eigentlich weiß, man ist am Ende immer derjenige, der als Erster fliegt. Es wird keine Mannschaft rausgeschmissen, sondern natürlich der Trainer. Was ist denn das für ein Leben in diesem Zirkel, wenn man immer wieder weiß, man ist eigentlich nur auf Abruf da, man steht immer zur Disposition, die Presse fällt über einen her und so weiter. Können Sie es uns mal erklären, wie man damit lebt?
Es ist sehr gut, wenn man diese Gedanken im Hinterkopf hat, wenn man auch sich mit Leuten über diese, nennen wir so ruhig, Schattenseiten dieses wunderbaren Berufs unterhält. Aber du übernimmst ja nicht so ein Amt in dem Bewusstsein, das kann schnell wieder vorbei sein, sondern du übernimmst das in einem Bewusstsein, dass du dem Verein einen Mehrwert bieten kannst in einer wirklich tollen Atmosphäre, wie ich sie zum Beispiel bei Bayer Leverkusen erlebt habe, wo dir dann unheimlich viele Leute zuarbeiten, dich unterstützen. Und ich habe in Leverkusen gesagt, hier sind eigentlich alle Voraussetzungen vorhanden, nur die Stecker sind falsch zusammengesteckt. Ich muss nur die Stecker wieder richtig zusammensetzen, dann steht alles unter Strom und dann läuft es hier auch wieder. Und so ist es auch gewesen. Du setzt dich also nicht mit den Schattenseiten auseinander, sondern mit den angenehmen, mit den positiven Seiten. Mhm. Und ja, wichtig ist natürlich, du musst die Spielregeln in diesem Haifischbecken Bundesliga sehr, sehr schnell lernen, verinnerlichen und vor allen Dingen lernen, damit umzugehen. Und du darfst ja nicht darüber beklagen, wenn diese Spielregeln auch mal zu deinem Nachteil ausgelegt werden.
Noch ein Beispiel. Sie sind Meister geworden mit dem VfB Stuttgart. Riesentriumph, unerwartet. Im Jahr darauf Champions League-Teilnahme und sie haben aus Versehen bei Leeds United einen vierten Ausländer eingewechselt. Deswegen wurde das Spiel für nichtig erklärt. Sie sind dann rausgeflogen aus der Champions League und dann sind sie auch gegangen bei Stuttgart. Im Prinzip auch da Erfolg, Triumph und dann der tiefe Fall.
Man muss dazu sagen, wir fahren nach Leeds. Ich habe die Spielerliste vorher erstellt. Der UEFA-Delegierte hat sie sich angeschaut. Alle haben nichts beanstandet. Das Spiel ist zu Ende in Leeds. Wir sind eine Runde weiter. Du wärst übrigens noch nicht in der Champions League gewesen. Es erfolgt noch eine weitere Qualifikationsrunde. Und alle haben mir aber auch zum Erfolg gratuliert. Nur hinterher sickert er auf einmal durch. Aha, die UEFA hat doch hier eine Regeländerung vorgenommen. Und dann haben sie auf einmal alle gewusst. Und warum war eigentlich der Trainer so doof und hat er nicht gewusst? Wir haben sie alle gewusst. Nur gewusst hat es überhaupt keiner. Auch alle, die mich dann in die Pfanne gehauen haben, die haben ja nach dem Spiel noch zum Weiterkommen zur nächsten Runde gratuliert. Das ist aber dann nicht erwähnt worden, sondern es ist wieder nur dieser Lapsus von, wie hat dann diese Bildungszeitung
aus der getitelt? Daumen oder was?
Nein.
Sondern?
Christoph Dumm.
Ah, okay, die andere Variante.
Ja, das sind eben alles so Episoden in deinem Leben, die dich in einer gewissen Art und Weise härter machen, widerstandsfähiger machen oder, Fachausdruck, resilienter machen.
Dann sind Sie dreimal mit Bayer Leverkusen Vizemeister geworden, weswegen viele Leute auch Vizekusen zu Bayer Leverkusen sagen. Unter anderem an dem letzten Spieltag. Sie haben in Unterhaching gespielt, hatten 3 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern, hätten nur noch unentschieden spielen müssen und am Ende gewinnen die Bayern. Sie verlieren durch ein Eigentor, eingeleitet von Ballack, und dann war das auch wieder vorbei mit dem Meistertraum. Also Sie haben schon eine ganze Menge erlebt, Herr Daum.
Ein Meistertraum hatte ich ja das Glück, den vorher schon mal erlebt zu haben. Also den Meistertraum hatte ich schon gelebt. Ich hatte auch diesen Ritterschlag, Meistertrainer zu sein. Natürlich hat das unglaublich wehgetan, am letzten Spieltag die deutsche Meisterschaft nicht erreichen zu dürfen oder zu können. Auf der anderen Seite haben 16 andere Bundesligisten zu mir gesagt, wir würden gerne mit euch tauschen. Also so, was Sie jetzt hier so als vernichtend hinstellen.
Ja, ja, ja.
So, dass wir in der Champions League qualifiziert waren, was auch nicht so schlecht war.
Nein, ich sage das ja auch alles nur mit einem gewissen Neid. Sie wissen, ich bin 60er-Fan, da ist natürlich sowas wie Vizemeister.
Das sind ja jetzt Welten, die sind ganz weit weg. Jetzt erklärt sich das ganze Gespräch. Das ist ja jetzt ein therapeutisches Gespräch.
Auf gewisse Weise, ja. Ja, und dann haben Sie unter anderem auch Fernsehgeschichte geschrieben, denn es gab ein mehr oder weniger offenes Duell zwischen Ihnen und Uli Hoeneß im Sportstudio. Jeder, der es mal gesehen hat, wird es nie vergessen. Da ging es wirklich richtig rund. Eindrücke von Ihnen, Sie waren ja dabei, Sie waren ja Hauptakteur.
Ich wollte eigentlich gar nicht dahin, weil ich eine Woche zuvor hier beim Bayerischen Rundfunk war, beim Waldemar Hartmann. Und da hatte ich schon eigentlich mich mit Uli Hoeneß ausgesprochen. Für mich war eigentlich vor diesen High-Noon-Duell in Köln alles gesagt. Und dann ergab sich eine Sendung, die heute nur mit einer anderen Sendung im Internet konkurriert. Und das ist Dinner for One. Wer hat mehr Klicks? Also da ging es dann richtig in einer Art und Weise zur Sache, was heute undenkbar wäre. So eine Auseinandersetzung wäre heute undenkbar. Okay, ich habe Bayern München den Federhandschuh hingeworfen, was ein Frevel war, Majestätsbeleidigung war, und habe dafür natürlich dann reichlich einstecken müssen.
Also Sie hatten, glaube ich, im Vorfeld Jupp Heynckes kritisiert, den damaligen Bayern-Trainer, hatten unter anderem, was hatten Sie denn gesagt?
Was ich gesagt habe, da stehe ich, war auch nicht gerade gentleman-like, dass der Münchner Trainer Werbung für Schlaftabletten machen könnte und dass die Wetterkarte interessanter wäre als ein Gespräch mit Ihnen.
Also Uli Hoeneß hat jedenfalls diese ganze, hat einen Zettel mitgebracht und alles vorgelesen, was er Ihnen quasi vorwirft, und Sie haben dagegen gehalten. Das ging dann bis zum Ende so, dass das Publikum so aufgepeitscht war im Sportstudio, dass die alle gesungen haben, zieht den Bayern die Lederhosen aus.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Christoph Daum, haarscharf am Bundestrainer vorbei.
Ja, Sie hätten Bundestrainer werden können. Sie waren sogar schon eigentlich ernannter Bundestrainer. Man hat Ihnen bloß noch eine Frist zugebilligt, dass Sie noch in Leverkusen das Jahr zu Ende bringen und dass Sie dann das Amt übernehmen. Rudi Völler hat Sie vertreten. Und dann?
Dann hat Rudi Völler gleich sein erstes Spiel gewonnen mit der Nationalmannschaft. Hat nach wirklich Jahrzehnten wieder in Wembley gewonnen. Und auf einmal setzte dann so, ja, heute nimmt es wahrscheinlich Shitstrom ein. Was sollen wir überhaupt?
Brauchen wir den überhaupt? Den Daumen läuft doch gut.
Ja, genau, nach diesen Dingen. Und dann kam natürlich auch noch wieder die Wiederholung von irgendwelchen Gerüchten bei mir, angeblichen Drogenkonsum und viele andere Dinge, die es eigentlich seit Jahren immer wieder gab. Aber gegen Gerüchte kannst du dich ja nicht in irgendeiner Art und Weise wehren. Du weißt ja manchmal nicht, woher sie kommen. Gerüchte haben kein Gesicht. Und dann habe ich auch mich nie damit beschäftigt. Aber jetzt kam das ganz massiv auf mich zu. Und dann habe ich gesagt, okay.
Uli Hoeneß hat auch gesagt, Sie wären verschnupft.
Also wer was gesagt hat,
ja,
dann ist Ihre Aufgabe.
Ich dokumentiere einfach. Ja, okay. Ja, und dann haben Sie gesagt, Sie sind bereit, eine Haarprobe abzugeben, an der man hätte sehen können, ob Sie Kokain genommen haben. Das war der Vorwurf. So, erzählen Sie uns mal bitte weiter.
Ja, dann habe ich mich abgesichert, habe anonym eine Haarprobe durchführen lassen. Ergebnis war negativ, nichts nachweisbar. Dann habe ich gedacht, komm, um diese ganzen Gerüchte ein für alle Mal zu beenden, nicht nur im Fußball, auch fürs Privatleben, dann lässt du dich auf diese eigentlich widerrechtliche Umkehr des Rechtssystems dieses Jahr, wenn du die Unschuld beweisen musst, lässt du dich aber auf diesen Haartest ein, hab den gemacht, weil es konnte ja nur für mich gut ausgehen. Ich hatte ja dann negative Ergebnisse in den Händen und dann kriegte ich auf einmal ein Ergebnis, wo ich aus allen Wolken gefallen bin. Das habe ich dann auch mühselig vor Gericht bestätigt bekommen, habe dann auch einen Freispruch bekommen, aber das war anderthalb Jahre später und da war natürlich schon die öffentliche Verurteilung abgelaufen. Da war natürlich auch nicht mehr an DFB zu denken. Und in der Tat, muss ich ja sagen, hatte ich natürlich auch, ohne hier etwas zu beschönigen, in einer labilen Situation, ich will jetzt nicht die Umstände alle erklären, auch nicht die Umstände verantwortlich machen. Ich übernehme selbst die Verantwortung für die Dinge, die ich tue. Da habe ich leichtsinnig da mal Drogen konsumiert, aber nur vereinzelt. Hatte keine Bedeutung für mich groß, war einfach gedankenlos, was ich da gemacht habe. Bedauere ich auch zutiefst. Und ja, das hat mir dann unheimlich Schaden eingebracht. Hat mir nicht nur den Nationaltrainerposten, sondern vielleicht viele andere Dinge auch noch mit gekostet, obwohl das überhaupt nichts mit meiner Fachkompetenz und mit meiner Persönlichkeit zu tun hatte. Aber ich habe gelernt, das einzuordnen, meine Eigenverantwortlichkeit zu erkennen, aus den Fehlern zu lernen, die richtigen Rückschlüsse zu ziehen, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Und dann eben wieder ins Handeln bin ich gekommen, um mir eben Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Erfolge wieder zurückzuholen.
Also man muss vielleicht mal dazu sagen, für diejenigen, die ein bisschen jünger sind und das damals nicht mitbekommen haben, vor 20 Jahren, Sie waren ja als schon quasi feststehender Bundestrainer, waren Sie natürlich eine Größe. Jeder in Deutschland kannte Sie zu dem Zeitpunkt. Das heißt, die Fallhöhe war extrem hoch und entsprechend war natürlich ein Medienaufkommen mit ARD-Brennpunkten und ohne Ende. Das heißt, es war eigentlich das Thema in Deutschland über Wochen. Sie waren das Thema über Wochen. Was hat denn das gemacht? Ich meine, das ist tatsächlich in einer Weise, kracht da das Leben über einem zusammen. Da fragt man sich von außen, wie sind Sie wieder nach oben gekommen?
In der Tat gehören natürlich im Leben Rückschläge, Niederlagen mit dazu. Aber so eine massive, die kannst du dir nicht ausmalen. Also insofern hatte ich es eigentlich gelernt, mit Rückschlägen umzugehen und auch immer wieder das Positive in der negativsten Situation zu sehen. Aber hier war selbst mir am Anfang nicht möglich, diesen Optimismus wieder zu entwickeln, wieder ins Handeln zu kommen.
Der Ruf war ruiniert. So kann man es, glaube ich, sagen damals. Mit Daum wollte damals erstmal keiner was zu tun haben.
Sehr präzise, kurz ausgedrückt. Sehr gut, richtig. Und das habe ich mir aber nicht gefallen lassen. So viele Dinge nicht habe gefallen lassen und habe gesagt, so, ich komme wieder. Und habe dann auch am, wie nennen wir das so, Comeback gearbeitet. Und das sogar sehr erfolgreich, sodass ich heute sagen kann, nach 2000 kommt von den Titeln gesehen meine erfolgreichste Trainerzeit. Ich bin also gestärkt aus dieser Situation hervorgegangen und wie mich ein Journalist gefragt hat, damals sagte er zu mir, Herr Daum, geben Sie doch mal zu, dass Sie gescheitert sind. Da habe ich gesagt, gescheitert? Ich muss Sie enttäuschen. Ich kann Ihnen nur eins versichern, ich bin wieder gescheiter geworden.
Denn Sie sind danach zweimal türkischer Meister geworden. Sie sind in Österreich mit Austria Wien Meister und Pokalsieger geworden. Sind mit dem 1. FC Köln von der 2. Liga in die Bundesliga aufgestiegen. Also danach ist eine ganze Menge passiert, für die, die vielleicht 2000 aufgehört haben, auf ihre Karriere zu schauen, Herr Daum. Was bleibt denn heute aus der Sicht auf damals, auf genau diese Momente, die vermutlich auch die schwersten in Ihrem Leben waren?
Dass ich die keinen gönne. Noch nicht mal meinen schlimmsten Feind. Ich kann eigentlich nur jeden wünschen, dass wenn er mal wirklich eine schwierige Situation zu bewältigen hat, dass er ein entsprechendes Netzwerk aufbaut. Das wird in erster Linie die Familie sein. Das kann aber auch ein guter Freund sein, die dich unterstützen und die an dich glauben. Die hatte ich in dieser Zeit gehabt, das hat mir sehr, sehr geholfen. Aber wie gesagt, das Leben ist eben nicht nur ein Kindergeburtstag.
Ja, wer weiß, wofür es gut war. Ihr Rudi Völler, der ihren Platz eingenommen hat als Bundestrainer, hatte ja dann zum Beispiel die Wutrede in Island mit Valdi Hartmann, der wurde ja auch hart drangenommen. Auch irgendwann.
So eine hätte ich auch halten können.
Ja, das glaube ich. Dann hat jetzt die Nationalmannschaft 0-6 gegen Spanien verloren. Höchste Niederlage seit fast 90 Jahren. Da möchte man wahrscheinlich auch nicht Trainer sein in so einer Situation. Oder hätten sie dazwischen gehauen, wäre es gar nicht dazu gekommen.
Also erstmal war das eine katastrophale Mannschaftsleistung. Und den Trainer kannst du natürlich auch nicht ausklammern, aber wenn ihr jetzt...
Sie sind ja auch befreundet mit Jogi Löw.
Ich bin befreundet, ich schätze ihn sehr, hat seine Verdienste und ich habe auch gesagt, er soll diesen Weg, den er jetzt eingeschlagen ist, auch wenn es mal so ein Ergebnis gegen Spanien gegeben hat, er soll die Europameisterschaft machen und danach können wir uns zusammensetzen und abrechnen, aber nicht jetzt.
Herr Daum, zum Schluss eine Weisheit aus dem Fußball, die aufs Leben übertragbar ist. Vielleicht in einem Satz.
Das Optimum in allen Bereichen anzustreben, um das Maximum zu erreichen.
Erlebt eure Lieblingspodcasts live on stage
beim BR Podcast Festival.
Gefühlte Fakten,
das BR Lachlabor,
1:1 der Talk von Bayern 2,
Tatort Geschichte und viele, viele mehr.
Von Podcast-Profis bis hin zum Geheimtipp.
Von sich kaputt lachen bis zur Gesellschaftskritik.
Mal psychologisch, mal philosophisch.
Gemeinsam mehr hören beim BR Podcast Festival 2024.
Vom 15. bis zum 19. Oktober in vielen coolen Locations in Nürnberg.
Alle Infos unter br.de/podcastfestival.